Herzlich willkommen hier auf der Frankfurter Buchmesse, und zwar hier auf der Bühne der Buchkomplizen, wer uns besuchen möchte. Wir sind natürlich bis zum Ende der Buchmesse noch hier, und zwar Halle 3, Stand A20. Für alle, die es nicht wissen, was sind denn die Buchkomplizen? Buchkomplizen.de, das ist, ich nenne es ja immer die Amazon-freie Zone. Da kriegst du all die Bücher, die wir auch in unserem Programm vorkommen lassen, und kannst sie dort bestellen, werden dir frei Haus geschickt, ohne dass Amazon daran verdient, sondern eher der Autor. Das wollen wir ja. Und die Buchkomplizen sind eine Zusammenarbeit von dem Westend Verlag, vom Freitag, das Heft kennt ihr von Augstein, von den Nachdenkseiten und von KenFM. Also ruhig mal auf die buchkomplizen.de gehen, und da könnt ihr online die Bücher bestellen. Ich habe hier heute zwei Gäste, die man bei uns eigentlich nicht vorstellen muss. Wir haben Ulrich Mies, Herr Mies, ich grüße Sie, und wir haben Dirk Pohlmann. Schön, dass Sie beide da sind. Und das Thema, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen wollen, die nächsten 45 Minuten, heißt tiefer Staat, wie können wir ihn enttarnen? Beide haben dazu zahlreiche Artikel und auch Filme veröffentlicht. Hier das Buch zum Beispiel, was dort steht, Der tiefe Staat, schlägt zu, Herausgeber, wie der Westen Krisen erzeugt und vorbereitet, Kriege erzeugt. Und Dirk Pohlmann, ich möchte nur an diesen legendären Film erinnern, der immer wieder auch, glaube ich, bei Netflix läuft, nämlich Täuschung, die Methode Reagan. Da können wir sehen, was der tiefe Staat macht, weil das, was der tiefe Staat macht, ist brandgefährlich. Erste Frage für alle, die noch nie etwas vom tiefen Staat gehört haben, an Sie, Herr Mies. Deep State ja auch, was ist das denn überhaupt? Ist das ein Konstrukt, ist es eine Erfindung, oder existiert dieser tiefe Staat denn tatsächlich? Weil in den großen Gazetten, Süddeutsche, FAZ, habe ich noch nie was drüber gelesen.
Nö, da werden Sie ja auch nichts drüber lesen, weil die sind ja ein Teil des Problems, ja? Die Gazetten sind ein Teil des zentralen Problems, ja, weil, aber wir wollen ja jetzt erst einmal versuchen, uns in dieses Thema hinein zu manövrieren. Sie haben die Frage gestellt, was ist der tiefe Staat? Zunächst einmal würde ich grundsätzlich, bevor ich da in eine Definition einsteige, sagen wollen, wir müssen zwei verschiedene Bereiche sehen. Es gibt einen sichtbaren Teil des tiefen Staates und es gibt einen unsichtbaren Teil des tiefen Staates. Der sichtbare Teil des tiefen Staates, der ist eigentlich in aller Regel dadurch gekennzeichnet, das sind die Chefs, die Regierungschefs. Es sind die markanten Figuren aus den Kriegsministerien, aus den Finanzministerien, aus den Außenministerien und Innenministerien. Das sind für mich die zentralen Ministerien, die im Kontext des tiefen Staates eine Rolle spielen. Das ist der sichtbare Teil, wie eben auch Teile der Medien und so weiter. Der sehr viel wesentlichere Teil des tiefen Staates ist nicht sichtbar. Der arbeitet auch nach völlig anderen Kriterien, nicht im Vierjahrestakt von irgendwelchen Wahlen, sondern der arbeitet langfristig orientiert.
25, 50 Jahre?
Aber locker. Der arbeitet ohne weiteres über 50 Jahre hinweg. Das sehen Sie am Beispiel auch der US-amerikanischen Sicherheitsstrategien, wie sie sich also entwickelt haben. Ich sage mal insonderheit auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Strategie der Weltbeherrschung, die zieht sich durch alle Sicherheitsstrategien.
Bei allen Imperien, muss man dazu sagen. Bei den Briten war es nicht anders.
Ist genau. Die Struktur des Imperiums. Ich habe ja jetzt nur gesagt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir müssen hier diese... Und vor allen Dingen, wir müssen eine Zeitdimension einführen, wenn wir versuchen, den tiefen Staat in irgendeiner Weise zu fassen. Tiefer Staat steht aus meiner Sicht immer im Zusammenhang, weil er eine Funktion ist von transnationaler Kapitalistenklasse und transnationaler Power-Elite, die durchsetzen den marktradikalen Kapitalismus. Also ich nenne die transnationale Kapitalistenklasse und die transnationale Power-Elite als den neuen Elitenfaschismus. Und dieser neue Elitenfaschismus, der sich herauskristallisiert hat, in Sonderheit, ich sag mal, für mich besonders interessant die Zeit nach 89, weil da ist uns so viel Tolles versprochen worden und wir stehen eigentlich fast wieder vor einem Dritten Weltkrieg. Ne? Und wenn man so auf den, in den Städten unterwegs ist, in bestimmten Bereichen von Städten unterwegs ist. Sie sehen ja auch immer mehr abgestürzte Menschen. Das gab es alles vor 20, 30 Jahren in dem Maße überhaupt nicht.
Sind das die Kollateralschäden?
Das sind die billigend in Kauf genommenen Kollateralschäden dieses gesamten Komplexes. Und ich bin ja noch gar nicht beim tiefen Staat. Was ist denn jetzt eigentlich der tiefe Staat? Der labert jetzt hier die ganze Zeit um den heißen Brei herum. Nee, so ist es nicht. Wir müssen diesen tiefen Staat begreifen als ein integrales Zusammenspiel von Machtgruppen, die die Demokratie bekämpfen.
Und also die wirkliche Macht des Volkes bekämpfen.
Die Macht des Volkes, so man davon überhaupt von sprechen kann, ja, die sehe ich auch, sehe ich so nicht. Also dieser tiefe Staat setzt sich zusammen als aus Finanzkapital, Konzernmacht, Ideologiefraktionen in den Ministerien, die ich vorhin schon genannt hatte, marktradikalen, neokonservativen Thinktanks, Stiftungen, NGOs.
Die dann ihre Alpha-Journalisten...
Die arbeiten alle undercover. Mhm. Ja, die sind im Grunde genommen dem demokratischen Zugriff der Öffentlichkeit vollkommen entzogen oder zumindest weitestgehend entzogen. Ja.
Wir können sie nicht abwählen.
Die können sie nicht wählen, die können sie nicht abwählen. Das ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Kriterium. Ja?
Okay. Ich darf mal weiterführen zu Herrn Pohlmann. Herr Pohlmann, Sie
ich
haben
gerne reingrätschen. Ja,
dürfen Sie reingrätschen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht können Sie das beschädigen oder haben eine andere Sicht darauf. Kann man sagen, das mit dem tiefen Staat, was wir sehen, was wir nicht sehen, ist so ein bisschen wie bei einem Eisberg. Was wir oben sehen, ist eigentlich nur die harmlose Version.
Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Ich würde, um das zu erläutern, der Begriff hat ja eine Geschichte. Und zufälligerweise kenne ich den Mann, der das als Ersten geprägt hat und wie, auch wie die zustande kam. Es ist ein Begriff, der eigentlich aus der Türkei stammt. Ja? Also Derin Devlet heißt es dort. Und das hing zusammen mit einem Autounfall, wo ein Mercedes mit vier Leuten drin, von denen drei dann tot waren, einen Unfall hatte. Und aus diesem Unfall, die Insassen des Autos waren der meistgesuchte Terrorist der Türkei, der Vizepolizeichef oder Polizeichef von Istanbul und ein wesentlicher Politiker, der eine paramilitärische Gruppe anführte, die die Kurden behandelt hat. Und die vierte war eine Schönheitskönigin, eine ehemalige, ich glaube, Miss Universe-Teilnehmerin, die befreundet war mit diesem Terroristen.
Die sitzen alle in einem Auto.
Die sitzen in einem Auto und drei kommen ins Leben. Und damit, mit diesem Autounfall, war klar, dass da Leute in einem Auto zusammensitzen, die nie zusammensitzen dürften, weil sie sich angeblich bekämpfen. Und dieses Ereignis, da wurde in der Türkei dieser Begriff geprägt. Und Demirel, also damals Ministerpräsident, sagte, wir haben in der Türkei zwei Arten von Staaten, einen offiziellen und einen tiefen Staat, und die beiden sind von der Wichtigkeit genau andersherum, als es sein sollte. Mhm. Also das ist ganz konkret. Und dann fing das an, die Diskussion, und man hat geguckt, ob man irgendwelche, es gibt Analogien, insbesondere aus Deutschland, Drittes Reich, wo das eben losging, dass der Rechtsstaat Deutsches Reich unterwandert wurde von den Nazis und zu einem Maßnahmenstaat. Es gab einen legalen Staat, Maßnahmenstaat. Es gab dann verschiedene Versuche, das zu benennen, die parallel, weil es parallel liefen. Einer der ersten Begriffe war eben dualer Staat oder paralleler Staat. Und da sah man, dass eine ganze Reihe von Leuten, es sind nicht sehr viele, aber einige haben sich damit beschäftigt und haben das beschrieben, auch durch die Zeiten. Und wenn man das unter diesem Aspekt dann anguckt, wie mir eben Herr Ulrich Mies, ich will da nicht widersprechen, ja, ich will sozusagen nur, es kommt aus dieser induktiven Geschichte, und wenn man das dann anguckt und quasi akademisch kategorisiert, kommt man zu dieser Kategorie, dass es zwei Arten von Staaten gibt. Und es ist auch ganz einfach zu verstehen, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Struktur haben wie die NATO, ja, und das ist da Teich und auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und das sind diese ganzen Länder. Und diese Länder haben verschiedene Geschichten. Frankreich, die stärkste Partei nach dem Krieg, waren die Kommunisten. Italien, die stärkste Partei nach dem Krieg, waren die Kommunisten. Die Türkei ist jetzt sozusagen in der NATO, weil sie an die Sowjetunion grenzte. Die passte da ja nicht so richtig rein.
Auch ganz, ganz gefährlich für diese, was ich hier beschreibe, ist auch der Zustand Griechenlands.
Griechenland, genau das Gleiche. Es war ja ein Bürgerkrieg. Ja. Ja? Also ein Bürgerkrieg, also es war auf der einen Seite diese kommunistische Gefahr. Und jetzt muss da hilft das von Carl Schmitt, also das heißt der Großraum, ja, diese Idee, unabhängig davon, was man von dem Mann hält, ist das eine korrekte Beschreibung. Man muss diesen Raum beherrschen können und es muss Möglichkeiten geben, in diese Länder einzuwirken, und da jetzt alle vier Jahre die Regierung wechselt, wie das Herbstlaub, ja, die Blätter kommen, die genau. Blätter gehen, muss man eine Struktur haben, die dahinter steht.
Eine Verlässlichkeit.
Also Verlässlichkeit bietet, und das heißt, es gibt den Sicherheitsapparat. Der Sicherheitsapparat bleibt, ja, diese militärischen Strukturen, die Geheimdienststrukturen, die Polizeistrukturen, sie haben eine viel längere Laufzeit als die politischen Strukturen. Und wenn die Bevölkerung falsch wählt und da kommt jemand dran, den man nicht haben will, dann hat man sozusagen die Zukunftsmöglichkeit da. Und das war eben nirgendwo so stark wie in der Türkei und wie in Griechenland. Das haben wir nicht mitgekriegt. Wir kennen den tiefen Staat in der Literatur durch Italien, weil er dort aufgedeckt wurde.
Gladio.
Vor Gericht, Gladio. Das heißt, das ist eine Besonderheit von Italien. Aber eigentlich ist das Land, in dem er am besten zu beobachten war, mit wirklich Dutzenden bis Hunderten von Toten, Journalisten, die beiseite geräumt werden, Richtern, die beiseite geräumt werden, Politikern, die beiseite geräumt werden, das heißt getötet, beiseite geräumt. Ja. Das ist in der Türkei und dann kommt es eben, das heißt diese, und das ist ja nicht die Oberfläche, das ist nicht das, was man in der Zeitung liest. Wenn man also vorher behauptet in der Zeitung, der meistgesuchte Terrorist, der auch zum Beispiel noch den Ausweis dabei hatte, den Ali Akça benutzt hatte beim Papstmord. Genau. So, was ist denn das alles? Ja. Wie gehört das zusammen? Diese Geschichte, wenn man das betrachtet, kommt man eben, dass es was anderes geben muss. Hätte man es vorher behauptet in der Zeitung, wäre man ein Verschwörungstheoretiker geworden, wäre so bezeichnet worden.
Ich würde Sie ja beide als Verschwörungspraktiker bezeichnen.
Es gibt, also das ist natürlich klar. Das heißt, wenn diese Struktur, deswegen sagte ich, interessant ist induktiv, wenn was passiert. Und ich beschäftige mich jetzt eben, wir können gleich wieder zurückkommen dann, mit dieser induktiven Seite. Mir ist er mehrfach begegnet und dann versucht man zu verstehen, das, was ich jetzt sehe. Also das heißt, dass etwas anderes existiert als das, was ich erklärt bekommen habe. Kann ich das dann mit einem Überbegriff erklären? Kann ich induktiv aufsteigen und deduktiv was machen? Und dann kommt man in so ein Konstrukt, wie tiefer Staat, den man verschieden definieren kann. Und wenn man dann zurückgeht, kann man bis zum Ersten Weltkrieg gehen, wo es in England das Committee for Imperial Defense gab, das den Ersten Weltkrieg geplant hat, fertig geplant in der Schublade mit allen Operationen. Das,
man muss dazu sagen, Sie haben sich auch viel mit Militärgeschichte beschäftigt, Generäle sagen, wenn Truppe A nach Truppe B verlegt werden soll, brauche ich Zeit, Logistik, das muss ich schon vorher wissen, nicht einfach anrufen.
Logisch. Das,
also das heißt, aus deren Sicht,
ich muss auch die Waffentechnologien haben, die liegen teilweise 20, 30
rein
Jahre
operativ
zurück.
Muss ich 6 Wochen vorbereiten, bevor ich irgendwas anfangen kann in dem Zeitraum. Also das ist wirklich intensiv 6 Wochen, das geht nicht von heute auf morgen.
Wenn also nach dem 11. September, 3 Wochen später, Truppen in Afghanistan sein müssen, muss ich es ja schon vorher gewusst haben.
Ich sage ein Beispiel auch.
Zum Beispiel.
Das Beste sind immer die konkreten Beispiele, damit man nicht als Spinner. Also es haben ja in den Anfang der 80er Jahren glaubten ja die Sowjets, dass Reagan angreifen will. Ja, das war deren Meinung und deswegen hatten die Operation Ryan hieß das, hatten die Sowjets an und haben in den USA Daten abgefragt, nämlich genau solche Daten, wird in den USA ein Krieg vorbereitet. Und da haben die zum Beispiel geguckt, brennen die Lichter in den Büros des Außenministeriums bis Mitternacht, werden Blutkonserven bestellt und vorgelagert für den Fall eines Einsatzes, werden Sachen wie sozusagen Feuer, also das heißt Katastrophenschutz, wird das hochgefahren. Ja. Das sind alles Indikatoren dafür, dass was wir, und da das auch noch dummerweise so war, waren die Sowjets der Meinung, der Erstschlag der Amerikaner steht jetzt bevor. Und in dieser Situation kommt Abel Archer dann, also sozusagen stehen wir wirklich kurz vor dem Dritten Weltkrieg.
Ich möchte gleich zurück, aber noch eine Frage, weil der Erstschlag, die Amerikaner haben in verschiedenen Szenarien Erstschläge immer wieder auch wirklich geplant. Vielleicht können Sie mir erklären, es gab ja mal ein Ziel, ich glaube, es ist 73 aufgegeben worden, die haben immer so lustige Namen, Dropshotter, wie sie es auch nennen.
Dropshot-Nothole
und 300 Atombomben auf die großen russischen Städte, das denke ich mir nicht aus. Wie war das?
Nein, das ist zum Beispiel das erste ist SIOP 61, also Single Integrated Operations Plan. Ja. Also das ist jetzt, aber im Endeffekt, das hat Kennedy vorgestellt bekommen von Thomas Power, der war Chef vom strategischen Bomberkommando. Und Kennedy war so angewidert von dem, was er gehört hat, dass er sich zu Sörensen, seinem Riesenschreiber, umwandte und sagte, man nennt uns die menschliche Rasse. Also das heißt, das war die Planung zum Beispiel und es geht ja immer.
Was war die konkrete Planung?
Die konkrete Planung war, Moskau zu pulverisieren mit etwa ungefähr 300 Nuklearwaffen nur auf Moskau. Also das heißt, da wäre nur noch strahlender Staub übrig gewesen. Und was dazu noch kam, was ich immer dazu sage, bei SIOP 61 muss man sich klar sein, das war also die Planung für den Krieg Sowjetunion, USA, also das Auslöschen der Industriezentren erstmal, Moskau, also das ist ja nicht nur Moskau, es gibt ja sozusagen St. Petersburg, Leningrad damals und so weiter, es gibt noch ein paar andere, die wichtig sind, aber das Frappierendste ist eigentlich, dass man mitgeplant hatte, falls es zu einem Konflikt zwischen USA und Sowjetunion kommt, hätten die Amerikaner auch Europa und China vernichtet. Und zwar alleine aus dem Grund, China wäre also unabhängig von seiner Politik oder wie es sich gestellt hätte, wäre es nuklear vernichtet worden, damit man keinen dritten, lachenden Dritten übrig hat. Mhm. Und da haben sogar Leute aus der amerikanischen Generalität gegen protestiert, haben das unamerikanisch genannt.
Russland würden sie doch verstehen, aber China wäre unamerikanisch.
Okay. Ja, es war halt sozusagen, man macht gar nichts und wird trotzdem einfach, damit niemand außer ihnen die Macht übernehmen kann. Und es gab ja diese absurden Sätze von Power, der gesagt hat, ich weiß nicht, warum die Leute sich so dafür interessieren, dass wir alle Russen eliminieren wollen. Wenn am Ende des Krieges zwei Amerikaner und ein Russe übrig bleiben, dann haben wir gewonnen. Das war das Zitat. So haben die gedacht.
Ja. Herr Pohlmann, ich möchte konkret nach Deutschland kommen, weil wir haben jetzt über die Staaten gesprochen, Russland gesprochen, Griechenland und die Türkei gesprochen. Ist die NSU, ist das Teil des tiefen Staates? Wie kann es sein in der Demokratie, dass die Akten für 120 Jahre vor der Bevölkerung, also vor Recherche, weggesperrt werden? Ist das der tiefe Staat oder ist das was anderes?
Das ist Teil des tiefen Staates, ja, natürlich. Das natürlich. Ist Teil des tiefen Staates. Und andernfalls muss man ja auch nicht auf die hirnrissige Idee kommen und in die Akten für 120 Jahre schließen zu wollen. Das heißt, da ist so viel Dreck in den Schubladen, das muss weg, das darf nicht an die Öffentlichkeit. Und es ist ja auch aufgedeckt worden, dass diese ganzen rechtsradikalen Terroristen alle ihre Führungsleute hatten. Also insofern ist das natürlich Teil des tiefen Staates und das ist Teil eines gigantischen Gesamtkonzeptes. Und das ist das, was ich eben sage. Ich versuche ja von zwei Seiten auszukommen. Oder ich meine, die Grundfrage, mit der wir hier reingegangen sind, ist ja, wie können wir den tiefen Staat enttarnen?
Ja, und vor allem entschärfen.
Ja, aber das ist ja noch eine ganz andere Frage. Ich muss ja jetzt erstmal eine Idee haben, wie dieses ganze System überhaupt funktioniert. Mhm. Und ob wir den bekämpfen können, ist noch eine völlig andere Frage. Oder wie man den bekämpfen könnte.
Also was der tiefe Staat nicht mag, ist Transparenz.
Ja, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Und das heißt, also eine solche Analyse geht... aus meiner Sicht, muss von oben kommen und von unten. Dirk Pohlmann hat ja gesagt, ich gehe also von diesen Erscheinungen oder von den Ergebnissen meinetwegen, von Macht aus, von Power aus, guck mir die Erscheinungen an, egal ob da jetzt in Bologna der Bahnhof hochfliegt oder in Madrid irgendein Anschlag ist oder in London oder sonst wo, oder da fährt mal wieder irgendein LKW in den Breitscheidplatz oder die Einzeltäter, die jetzt ist ja auch interessant, diese ganze Einzeltäternummer, die jetzt abgeht, die ist ja abgelöst worden von diesen, wir fahren jetzt mal mit dem Lieferwagen irgendwo rein. Auch sehr spannend, weil ist noch schwerer zu fassen.
Ich meine, man kann sagen, ist ganz konkret. Also ich bin immer gerne, es ist ja in Spanien ist gerade aufgeflogen, auch ein Fall eines Attentäters, der mit dem Auto in Leute reingefahren ist, der im Gefängnis aufgebaut wurde vom Rauschgifttänzer zum Imam vom spanischen Geheimdienst. Also. Und die Sache, ich meine... Also
wir Buch sprechen von, hier ganz klar über Staatsterrorismus.
Ich möchte sozusagen ein paar konkrete Beispiele, ich immer finde, dass das am sinnvollsten ist, damit man kann... Das heißt, Terrorismus ist eine Sache, die aus einer Geheimdienstsicht... gibt ein schönes Zitat auch von dem Regisseur von dem Film Carlos, der gesagt hat, dass es immer, man landet, wenn man danach sucht, immer an der Tür eines Geheimdienstes. Und das muss man jetzt auch einfach von der Arbeit verstehen. Wenn Sie jetzt eine terroristische Gruppe haben, dann ist A, Sie haben sowieso die Aufgabe, die zu infiltrieren. Wenn Sie da reinkommen, Sie sind jetzt drin, und da sage ich Ihnen auch ein konkretes Beispiel, das in meinem Buch stehen wird, das hier jetzt noch nicht steht, weil ich noch in den Recherchen bin, es geht ja um den Herrhausen-Mord, dann wissen wir, Sie kennen alle, oder die meisten kennen Mogadischu. Also das heißt, die RAF führt in Deutschland
Schleier.
Und eine Woche später kommen die Palästinenser hinterher und entführen dieses Flugzeug als Unterstützung für diese Aktion, um vier Leute in Stammheim, nämlich Enslin, Andreas Bader, Raspe und Müller,
freizupressen.
Und jetzt ist es so, also zu diesem Zeitpunkt, dass gleichzeitig, unmittelbar Tage davor wird Wadi Haddad, der Anführer der PFLP, also dieser Einheit, die Mogadischu-Einheit, also unter deren Kommando gearbeitet wird, also PFLP, External Organization, eine Abspaltung der PFLP, der wird vergiftet vom Mossad. Und er wird so vergiftet mit einer Substanz, von der wir bis heute nicht wissen, was es ist, die auch nicht klar macht, dass er vergiftet ist, sondern das sieht aus wie eine Mischung aus Leberkrebs und Blutkrebs. Also er wird in die DDR geflogen, er stirbt in der Charité in Berlin 6 Monate später, aber eben so geschickt, dass man nicht genau sagen kann, ja, der ist vergiftet worden. Das hat also ein Agent des Mossad in unmittelbarer Nähe von Wadi Haddad gemacht. Das hat 2014 der Kollege Egmund Koch, der hatte Leute aus dem Mossad, die ihm das erzählt haben, eine Doku gemacht für die ARD, wo das benannt wird. Und jetzt ist es so, dass der Herr Ridder, also der oberste Verfassungsschützer, der die als Fahnder hinter den RAF-Leuten her war. Das ist seine Einschätzung. Ich teile sie, ich sage nur, was von ihm sagt. Wenn jemand so nah an Haddad dran war, dass er ihm dieses Gift verabreichen konnte, Haddad hat gerne Schinken gegessen, Schwarzwälder Schinken und Brüsseler Pralinen. Er war christlicher Palästinenser, kein muslimischer. Und das mussten die Leute immer mitbringen. Das heißt, er hat, wahrscheinlich ist er über tödliche Schokolade, hieß der Film, darüber vergiftet worden. Das heißt, es war jemand so nah an ihm dran. Und dann sagte Ritter, wenn jemand so nah dran ist, dann weiß er auch, dass diese Operation sozusagen Mogadischu, also das heißt die Entführung dieser Leute, Mogadischu ist ja nur, wo es in der Schiene geblieben war, dass er Bescheid weiß. Aber sie haben die Deutschen nicht gewarnt. Und jetzt kommen wir genau in den Fall. Haben sie die Deutschen vielleicht doch gewarnt? Hat der Mossad oder der Shin Bet, der mit denen zu tun hatte, der hat die PFLP mit aufgebaut, war infiltriert.
Ja. Ja. Es gibt vielleicht sogar organisiert?
Ja, das ist
wo,
meistens.
Wo sind die Grenzen?
Ja, wo sind die Grenzen, ist eine gute Frage. Aber auf jeden Fall, die sind mit drin. So, und jetzt hat er da Bescheid gesagt, vielleicht ja, vielleicht nein. Wenn es der BND erfährt, hat er es durchgegeben ans BKA, vielleicht ja, vielleicht nein. Haben die Israelis das vielleicht gar nicht gesagt, weil sie den Agenten schützen wollten, der bei ihnen war, und weil das war ja nur eine deutsche Operation, interessiert nicht, nützt ihn ja vielleicht sogar.
Jeder dann hat seine Dachinteressen und entscheidet, ob er es durchgibt.
Dann sind sie in dem Bereich drin, was wir jetzt hier diskutieren, und das ist ganz nachvollziehbar. Das ist ganz nachvollziehbar.
Das heißt, aus es hat eine Logik, das ist kein Chaos, das hat eine Logik.
Ja, aber diese ganze grundsätzliche Sache. Wir können ja jetzt die unterschiedlichsten terroristischen Anschläge uns anschauen und so weiter.
Und die kann man nutzen dann. Das Wichtige
die kann man
ist,
nutzen, aber die entscheidende Frage ist doch, wer sind die Auftraggeber? Diese Geheimdienste, die kooperieren doch auch untereinander. Tiefer Staat ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Geheimdienste. Und das ist das, worauf ich versuche, darauf abzustellen. Meine Definition des tiefen Staates geht darüber weit hinaus. Ich sage, wir haben eine...
Also Geheimdienste sind die operativen Einheiten, die aber immer im Auftrag von X...
Unter anderem, aber auch die NATO, aber auch bestimmte Bildungsinstitutionen, auch WTO, G7, World Economic Forum, die haben alle eine bestimmte Funktion innerhalb der Aufrechterhaltung dieses kapitalistischen Gesamtsystems. Und aus diesem Gesamtsystem her muss man diese ganzen Operationen her auch fassen. Wir können uns in aller Detail Verliebtheit immer weiter da hineingraben, wer mit wem und wer hat wem jetzt das Gift verabreicht. Alles spannend, sage ich überhaupt nichts dagegen, gar nicht. Ich sage, das sind aber die Auswirkungen. Die entscheidende Frage ist für mich.
Was ist Ihre entscheidende Frage?
Bitte?
Was ist Ihre entscheidende Frage? Welche ist die entscheidende Frage für Sie?
Für mich ist die entscheidende Frage, wer sind die Auftraggeber, in wessen Interesse geschieht das? Das geht ja. Eigentlich schon. Es gibt ja nicht irgendwelche Fuzzis da in irgendwelchen Geheimdiensten, die nicht irgendwelche Auftraggeber hätten. Ist doch grotesk. Die operieren doch nicht aus sich selbst heraus, weil sie jetzt nicht den ganzen Tag in der Nase bohren wollen oder die Flure auf und ablaufen. Nein, die haben Auftraggeber. Und dieser Auftraggeber, deshalb sage ich, wir müssen von zwei Seiten kommen. Wir müssen von den Erscheinungen, von denen Dirk Bohlmann spricht, kommen. Und wir müssen von oben, von der Powerstruktur herkommen und versuchen, die auch zu fassen. Das heißt also, wenn wir in einer Welt leben wie heute, wo 0,01% der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, eigentlich alle Entscheidungen trifft und nicht wir oder irgendwelche, wir Hanseln, ja, wir sind für die...
Nennen Sie uns ruhig beim Namen, wir sind Wähler.
Wir sind Kostenfaktor für die. Wir sind nichts anderes als Kostenfaktor und diejenigen, die kein Kostenfaktor mehr sein können, im Sinne guter oder ganz schlecht bezahlter Arbeit, sind Überflüssige. Die sind, da kann der Wasserpegel im Rahmen des Klimas steigen, wenn die absaufen, gut für die. Also nochmal... Die entscheidende Frage ist für mich, dieser moderne Elitenfaschismus, von dem ich gesprochen habe, also transnationale Kapitalistenklasse und transnationale Machtelite, die zusammengehen, die nicht unbedingt identisch sind, die in der NATO sitzen, die in der EU sitzen, die in den Regierungsspitzen sitzen. Das sind diese Leute, die zusammenarbeiten mit der transnationalen Kapitalistenklasse und diesen und den transnationalen tiefen Staat, ich rede gar nicht mehr vom tiefen Staat, ich rede vom transnationalen tiefen Staat, denn die kooperieren ja alle miteinander. Und dieser transnationale tiefe Staat ist nichts anderes als in deren Interessen handelnd. Darf ich noch einen Satz sagen? Und dann sind wir ja im Grunde, wenn wir da von oben gekommen sind und sehen, wie ist die Interessensituation gelagert? Und diese 0,01%, von denen ich spreche, damit man auch, oder die Menschen eine Vorstellung haben, welche Power dahinter steht. Die 17 stärksten Kapitalinstitutionen verfügen über eine Investitionspower nach Peter Phillips, The Giants, dieses Buch, über 41,1 Billionen.
Unvorstellbare Summe.
Das ist eine unvorstellbare, das reicht ja noch gar nicht. Das sind aber nur die 17 stärksten. Und dann kommen noch jede Menge, die etwas darunter gelagert sind. Die 17 stärksten, von denen der spricht, die haben je mindestens eine Investitionspower von 1 Billion. Und dann gibt es jede Menge, die liegen unter 1 Billion. Ja, so, dann sind wir schätzungsweise schon mal bei 60, 70 Billionen oder mehr. Und dann kommen die Privatvermögen der High Net Worth Individuals. Das sind im Jahre 2010 gewesen etwa 10.000 Menschen auf dieser Welt. Da kommen dann bestimmt noch mal 40 bis 50 Billionen zusammen.
Sie haben also Menschen, die Privatpersonen, die das mehr haben als ganze Staaten zusammen.
Absolut. So, und dann muss man mal sehen, die sind die Entscheider im Hintergrund. Und die haben ihre Funktionseliten. Und diese Funktionseliten sind die Regierungen oder sind auch NATO, sind EU, Zehntausende von Fuzzis, die in den internationalen Anwaltskanzleien arbeiten, die mittlerweile in Berlin die Gesetze schreiben und so weiter. Ja. Das diffundiert sich durch, die Macht diffundiert sich durch bis in die letzten Kapillare der Gesellschaft. Ja. Und das ist das. Und dann haben wir zum Schluss das, was Dirk Pohlmann sehr detailreich, exzellent, wunderbar beschreibt, in den Details. Ich kann also dann genauso von unten kommen. Nur das Hauptproblem bei den Spezialisten, die von unten kommen, ist, die sehen die große Oberstruktur überhaupt gar nicht. Die verzetteln sich in bestimmten, ich unterstelle Ihnen das nicht, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage nur, man kann sich detailverliebt da hineinbegeben. Man muss aber diese beides sehen, von oben kommend und von unten kommend.
Herr Mies, ich darf Sie hier ganz kurz unterbrechen, weil unsere Sendezeit geht fast zu Ende. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber vielleicht nochmal runterzubrechen. Das erklärt vielleicht, warum eine AK-47, wie ich sie hier scherzhaft nenne, ruhig mal ins Verteidigungsministerium wechseln kann. Sie muss davon keine Ahnung haben. Sie ist quasi wie ein Schauspieler, die ihren Text bekommt, aber sie kennt das Drehbuch nicht.
Von der Leyen, meint
sie. Ja.
Oder auch jetzt der Nachfolger.
Ist das richtig beschrieben?
Ja, ich denke auch, dass die Beschreibung richtig ist. Sozusagen, man kann das auch anders. Ich gehe gerne von den Erscheinungsformen aus, weil es auch umgekehrt funktioniert.
Wenn ich die
Erscheinungsform habe und habe die Struktur begriffen, dann kann ich auch, weil das eine Theorie ist, dann sagen, wie die nächste Erscheinungsform aussehen könnte. Und das ist ganz gut zu zeigen. Ich habe jetzt gerade erklärt, wie also diese Terrorstruktur unterwandert ist und eben nicht aufgedeckt wird. Also es wird ja, die offizielle Version ist immer, man bekämpft den Terrorismus, um ihn dann hinter Schloss und Riegel zu bringen. Das ist falsch. Der Terrorismus wird genutzt dann. Das kann man schön an solchen Beispielen wie Suchraluk oder was ich jetzt mit Mogadischu benannt habe, zeigen.
Ja. Was da auch der Patriot Act.
Ja, das ist natürlich nicht, der Zweck ist nicht beschränkt auf diese Aktion. Das kann man auch sagen, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, Erster Weltkrieg. Den können Sie sehen, das große Thema ist, dass das britische Empire, das die Hypermacht der Welt gewesen ist, seit Trafalgar bis zum Ersten Weltkrieg die Welt beherrscht hat, möchte gerne die Welt weiter als Imperium beherrschen. Und dann geht es zum Beispiel los und nutzt über den Lawrence of Arabia, nutzt es sozusagen arabische Stämme, um das Osmanische Reich zu bekämpfen und betrügt die. Also eine Wiederkehr haben wir jetzt gerade in Syrien.
Es sind immer dieselben Muster letztendlich,
Teile und Herrsche. Und dann hat man, wenn man jetzt davor steht und sieht, dass da zum Beispiel jemand anwirbt, ja, Leute aus arabischen Staaten, dann ist das in diesem Muster erkennbar. Oder wenn ich das beschreibe, dass zum Beispiel in dem Fall PFLP, also zu den 70er Jahren war der Terrorismus der Palästinenser, war sozialistisch geprägt. PLO, Al-Fatah, die PFLP, das sind sozialistisch geprägte, von der Ideologie her, Staaten. Und die Israelis bauen als Gegengewicht dazu die Hamas auf. Ein religiös geprägter Terrorismus, einfach Teile und Herrscher. Das ist immer eine Struktur. Wenn ich jetzt also habe, dass sowas aufgebaut wird, so wie die syrische Freie Armee, dann kann ich, wenn ich das kapiert habe, dieses Muster, Moment, also hier passiert jetzt
neues
wieder
Muster,
etwas Neues. Oder wenn ich jetzt das, was ich beschrieben habe von Spanien, merke, da werden im Gefängnis Drogenhändler zu Imamen ausgebildet vom Geheimdienst, dann sehe ich, okay, hier wird wieder also das heißt, es gibt immer diese Struktur, die ist nicht erschaffen, sie existiert, sie wird usurpiert, sie wird weiter genutzt, so wie in Italien, ein weiteres Beispiel, was ich da sagen will, die Roten Brigaden. Da hat der im Gefängnis, der Franceschini, also einer der Anführer der Roten Brigaden, die haben damals Entführung gemacht. Die wollten keine Leute killen, die wollten die entführen. Und dann wurden die gekapert. Und es wurden dann die Leute der Alten Garde, wurden auf einen Schlag alle festgenommen. Das war ein Treffen von den vier Obersten, die hatten sich verabredet und haben gesagt, wir haben Maulwurf bei uns. Und dann treffen sich die vier, drei werden festgenommen, einer bleibt übrig. Ja? Und das ist der hinterher Aldo Moro ermordet. Und
aber lassen Sie nach Deutschland zurückkehren, dass wir sagen, okay, wir haben da jemanden, der hat arbeitet unter Adolf Hitler und Neue Heere Ost, Herr von Gehlen. Und der gründet quasi dann BND im Auftrag der CIA und der ist unsere Sicherheitsstruktur. Das ist deswegen.
Das ist exakt die Struktur, die ich benannt habe. Das heißt, Gehlen hat sein Leben zu verdanken. Er wäre ein Kandidat für den Galgen gewesen, wegen seinen ganzen Einwirkungen, Fremde Heere Ost. Das ist unter anderem auch Partisanenkrieg im Osten. Da sind genügend Sachen dabei, die ihn in Nürnberg hätten an den Galgen bringen können. Er ist jetzt da und das ist auch konkret. Gehlen hat, das ist aktenkundig, hat zweimal einen Putsch angeboten in Deutschland für den Fall, dass
also in der
BRD,
hatte den Putsch angeboten.
Nämlich für den Fall, dass die SPD an die Regierung gekommen wäre oder allgemein neutralistische Kräfte, die also das Angebot angenommen hätten, Deutschland neutral zu halten, was ja auch Gorbatschow gefordert hat bei der Wiedervereinigung.
Auch Khrushchev hat das schon angeboten.
Khrushchev, genau. Ja. Und Stalin hatte es angeboten. Ja. Also das heißt, wenn jemand an die Macht gekommen wäre und wäre in die Richtung, dann war das Versprechen von Gehlen an seine wahren Auftraggeber, und das ist exakt tiefer Staat, das waren die Amerikaner, zu sagen, wenn das hier in Deutschland so weit kommt, dann putsche ich.
Weil Sie gerade von der SPD gesprochen haben, ich habe gestern, ist mir eingefallen, wie muss ich Agenda 2010 wirklich dekodieren? Also die SPD hatte 20% und man soll daraus 10% machen, so muss man es eigentlich sehen. Zurück, ich möchte Sie fragen, Sie sind ja beide auch Journalisten, und lassen Sie uns mal zur öffentlichen Meinung kommen, Softpower, welche Softpower-Techniken wendet der tiefe Staat denn an, damit wir das vielleicht sogar wohlwollend empfinden? Ist das sowas wie Kongress für kulturelle Freiheit? Sind das Alpha-Journalisten? Sind das NGOs? Sind das Stiftungen? Was ist das? Gibt's das?
Auf jeden Fall. Also alles, was von dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Interessant ist ja zum Beispiel, wie dieser Kongress für kulturelle Freiheit, wo eine Menge Leute mitgemacht haben, also Heinrich Böll, Carola Stern, also die ausgewiesene Linke oder
Intellektuelle.
Sag ich mal, linkslibertäre Intellektuelle waren, die einfach aus sozusagen dem Wunsch, nicht unter eine Knechtschaft zu geraten, da mitgemacht haben. Das sind alles Maßnahmen, die drin sind. Was Sie verstehen, also was man verstehen muss, ist einfach, dass es verschiedene Erscheinungsformen gibt. Und die Aufgabe ist klar, die Aufgabe ist die Bewahrung des Imperiums. Das hatten die Engländer als Aufgabe und die Amerikaner haben ja im Grunde genommen das von den Engländern übernommen. Ja. Also England hat im Ersten Weltkrieg, konnten sie nur gewinnen durch den Einsatz der Amerikaner.
Sie sind kurz dazwischen, wir haben jetzt gerade bei Westland die Wiederauflage des Buches Herzlandtheorie mit einem Vorwort von Willy Wimmer, also sollte man sich durchlesen. 18 Seiten, das ist im Grunde der Bauplan, den später Brzezinski abgeschrieben hat mit Amerika die einzige Weltmacht.
Wenn Sie Heartland gelesen haben und Brzezinski, dann haben Sie zweimal das Drehbuch.
Sie haben das fertige Drehbuch für das, was das
dann
Imperium...
Dann versteht man das. Das sind nur 18 Seiten.
Das ist, was dann gemacht wird. Deswegen finde ich das so wichtig. Also das heißt, diese induktive Variante, wenn man zeigen kann, das ist da. Also man macht, es wird ja immer als Verschwörungstheorie bezeichnet. Das heißt, man hat eine Theorie, dass es Verschwörungen gibt und wittert dann überall Theorien. Das ist der Vorwurf und deswegen ist es wichtig nachzuweisen, es gibt Verschwörungspraxis. Die sieht folgendermaßen aus und da gehört auch NSU dazu. Weil jetzt nochmal NSU oder auch die RAF, wie ich in meinem Buch zeigen werde, im Zusammenhang Herrhausen, das ist, also Herrhausen ist von der RAF ermordet worden. Es ist so, aber die RAF ist sozusagen nicht autonom. Ja, die RAF.
Wir reden nicht von der Royal Air Force, wir reden von der deutschen RAF.
Von der deutschen, also Rote Armee-Fraktion, die sich selber zugute hält, autonom gehandelt zu haben. Das ist sozusagen deren entweder Lebenslüge oder ihre Coverversion. Auch dort, wenn ich es kurz darf, ein schönes Beispiel, das hatte mir Bommi Baumann gesagt. Bommi Baumann erzählt mir, er kommt aus dem Gefängnis in Berlin, noch keine großen Sachen. Er hat ja gegründet den Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen. Klingt schon so, wie es war. Ja. Bisschen, also Spaßguerilla.
Wer holt Bommi Baumann ab?
Das ist der Herr Volker Weingraber, Edler von Grodeck. Und sagt, komm mit zu mir in die Wohnung. In der Wohnung ist Otto Schilly mit seiner ersten Frau, da ist Verena Becker, da ist Inge Fied, da ist Gregor von Rauch. Also da ist sozusagen die Linke.
Also nochmal, Horst, der Der Herr Schilly.
Ja, ja, ja.
Schilly und Otto. Becker im, ja, Otto. Otto.
Ja, das ist eine WG gewesen. Das war der, also sozusagen vor 2. Juli, ja. Vor der Bewegung 2. Juni. Also das ist sozusagen das Ökotop, wenn man so will, das Biotop, aus dem diese Sachen entstanden sind. Die wohnen da und die wohnen jetzt in der Wohnung von diesem Herrn von Weingraber. Und Weingraber ist Agent des Verfassungsschutzes, wie heute nachgewiesen ist. Er ist verbrannt und hat in der Toskana von den deutschen Staaten ein Bauernhaus hingestellt bekommen für ungefähr 1 Million.
Haben Sie dafür Verständnis?
Nein. Und dann sagt mir Baumann, Walter Baumann hat...
Man braucht Humor, um das überhaupt Baumann, ertragen zu können.
Es wird ja noch viel besser. Baumann sagt dann, also, ich sitze in der Wohnung eines Verfassungsschutzagenten und der Anfang des deutschen Terrorismusbewegung 2. Juni findet in der Wohnung eines Verfassungsschutzagenten an. Wir bekommen und die Waffen und den Sprengstoff von Peter Urbach, ja. Also einem weiteren Verfassungsschutzagenten. Also in der Wohnung eines wird gegründet, die Waffen und Sprengstoff kommen vom Verfassungsschutz. Und dann taucht dieser Weingraber nochmal auf über Verbindung mit einer Frau, die dann bei den Grünen war, die Stasi-EM war und in dieser Bewegung 2. Juni war. Die bringt ihn zum Zeitpunkt des Aldo Moro-Mordes mit den Roten Brigaden zusammen. Da taucht nochmal Volker Weingraber auf. Mhm. Exakt in diesem Zeitraum ist Verbindungsmann in den Roten Brigaden. Da sehen Sie also, das ist auch supranational, das heißt, das ist sowieso, das heißt die Struktur des Finanzkapitals, die Struktur von Sicherheitsapparaten von NATO ist nicht national. Die muss im Gegenteil diese ganzen nationalen Sachen unter Kontrolle halten.
Genau
und
so
sind,
ist es.
Die Erscheinungsformen sind national, aber die Struktur ist genau dazu da, diese Sachen, den Großraum zu beherrschen.
Das heißt, ich darf vielleicht mal, das ist so ein bisschen wie, wir haben mit einer Fußballmannschaft zu tun, mit sehr vielen guten Einzelspielern und damit die sich nicht gegenseitig bekämpfen, weil da gibt es auch so Alpha-Kollegen, muss der Trainer mal sagen, wir wollen eigentlich die Saison gewinnen. Ich möchte Sie beide fragen nochmal als Journalisten, wie geht man denn eigentlich als Journalist mit diesen Wahrheiten um, weil bei der Zeit der Süddeutschen Spiegel kriegen sie das ja nicht aufs Cover. Wie geht man damit um? Kann man da im Freundeskreis drüber erzählen und das denken und sagen alle, ihr hasst ja nicht mehr alle?
Ja, sicherlich. Also das kann schon mal einsam werden um einen. Nicht? Also das ist sicherlich auch eine Erfahrung, die man machen kann. Aber es gibt eben auch sehr viele aufgeschlossene Leute und deshalb sitzen wir ja auch hier. Und deshalb schreiben wir Bücher oder geben Bücher heraus oder schreiben Artikel. Und es gibt eben auch eine ganze Reihe von Menschen im Lande, die kapieren langsam, was abgeht. Und wenn ich nochmal auf meinen Ansatz zurückkommen darf, die Enttarnung des transnationalen tiefen Staates hat auch damit zu tun, wenn Sie sich anschauen, was ist seit 89 bis heute alleine in dieser Republik geschehen. Wir hatten ja mal so etwas wie eine parteienbasierte parlamentarische Demokratie. Was ist daraus geworden? Zwar immer noch eine parteienbasierte parlamentarische Demokratie, aber als in ihrer Wandlung als marktkonforme Fassadendemokratie neu auferstanden im Grunde genommen, aber über diesen 30-jährigen Transformationsprozess.
Herr Mies, bei Ihnen klingt das immer so negativ. Bei Obama klang das positiv. Governance, womit haben Sie ein Problem? Die Welt ist so kompliziert geworden, sage ich jetzt mal. Das kann man doch auch so begreifen, wie der einzelne Bürger hat nicht die Zeit, versteht das nicht und da sind Menschen in unserem Auftrag unterwegs, weil wir haben ja Frieden.
Na ja gut, aber dann sehen Sie doch mal, was die aus dieser... Das hier, genau, man könnte sich ja, sagen wir mal, für eine Elitenstruktur oder Führungsstruktur in einem Staat durchaus entscheiden, wenn die ja was Vernünftiges machen würden.
Tun Sie das nicht?
Sehe ich nicht so. Und dann sehen wir nämlich bei den Erscheinungen, die ich meine, schauen Sie sich mal an, was in dieser Zeit von 30 Jahren geleistet worden ist von diesen sogenannten Leistungsträgern. Zerstörung der nationalen Demokratie und des Sozialstaates, ja, das geht ja weiter. Transnationalisierung von Entscheidungsprozessen, Abgabe an die EU, Entkernung des demokratischen Staates.
Ja, Brüssel macht das als CBU.
Brüssel macht das jetzt alles, nicht? Dann Förderung des Reichtums und der Ungleichheit. Ich habe das hier noch in weitere Details aufgebrochen. Das können wir gar nicht alles behandeln. Militarisierung und strukturelle Angriffsfähigkeit sowie Aufstandsbekämpfung als nächster wichtiger Punkt. Dann das, was Sie gerade angesprochen hatten, Megamanipulation durch Herrschaftsmedien, Information Warfare und neoliberales Bildungswesen. Also Sie sehen
das
da
ist ein entscheidender Punkt.
Na ja, klar, das ist das, was in die Köpfe der Bevölkerung eindringen muss. Dafür brauchen Sie Spiegel Online, dafür brauchen Sie Zeit, dafür brauchen Sie die gewandelte Taz, die war ja auch mal eine linke Zeitung, die hat sich auch vollkommen gedreht.
Genau.
Und so weiter. Das ist auch ein ganz spannendes
das
Beispiel.
Thema, wie das passiert ist.
Wie
das,
diese Nummer gelaufen
das
ist
mit der
Taz.
Das wäre mal induktiv zu untersuchen, weil wenn ich jetzt als Konservative argumentiere, ja, dann kann ich sagen, die Medien haben außerhalb dieses Apparates zu sein. Das heißt, der Staat, das könnte man noch argumentieren, jetzt aus klassischem Staatsrecht hat diese Funktion zur Verfügung, ist in solche Strukturen eingebunden, aber die Medien müssten tatsachenorientiert, so wie ich das eben gesagt habe, und müssten Analysen bilden. Und was Sie sehen können, ist, dass Sie bei Konflikten keine Übersicht mehr bekommen, was dort los ist, sondern da werden Sie in Einzelheiten erstickt. Ich sage mal, so eine Sache, die ganz wesentlich ist heute, die man verstehen muss, ist, dass nachdem die Chinesen und auch Medvedev war das damals in Russland, war nicht Putin, bei Libyen, ja, hatten die zugestimmt einer Flugverbotszone. Daraus ist der Regimewechsel in Libyen geworden. Und danach, und das habe ich im deutschen Fernsehen noch nie gehört, ist es klar, dass die Chinesen und die Russen nie wieder so eine Art von Interventionen in der UN, es wird nie wieder einen Scheck geben nach dem Motto Flugverbotszone, das ist sozusagen beendet. Ja, das ist ja. Sozusagen von Seiten der die Chinesen, für die war das...
Wenn wir das Endergebnis nicht schon kennen, dann brauchen wir auch die UNO
brauchen
nicht.
Wir, dann könnte ich sagen, wir machen nie wieder, das ist also quasi haben sie mit ihren Lügen, die Sie aufgetischt haben, haben Sie Effekte erzielt.
Ich darf Sie beide zum Ende dieses Gesprächs ganz kurz, Herr Pohlmann, okay. Ich unterbreche Sie. Ich kann nur verweisen, das von Ihnen kommende Buch wird sich damit intensiv beschäftigen. Wer sich Ihre Filme anschaut, Israel und die Bombe, Reagan, also Täuschung, die Methode Reagan, sieht das. Ich sage nur Casey und was da alles stattgefunden hat, brauchen wir gar nicht über das Menschenbild. Ich glaube, das Menschenbild ist eben, die Menschen sind zu dumm. Also es ist eine Herde, die brauchen einen Schäfer, aber der Schäfer, der Besitzer. Ich möchte Ihnen beiden eine Frage stellen nochmal, weil ich bin gestern mit der Tatsautoren, sage ich mal, relativ aneinander geraten, also nur relativ verbal.
Mit wem?
Egal jetzt erstmal, okay. Weil es ging einfach darum, ich wurde gefragt, ob Russland eine Demokratie ist und ich habe gesagt, ja, da hat man gesagt, Heinz ist ein Diktator, Putin. Ich will es mal so sagen, wie sehen Sie das? Ist Russland eine Demokratie?
Also ich kann eine Sache auch wieder, ich mache es gerne, wie gesagt, immer induktiv, ich werde nach Russland fahren und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie mit jemand reden, der sich dort auskennt, der Russisch kann, der Russisch sprechen kann, dann werden Sie hören, dass in Russland dass sozusagen die Medien viel härter diskutieren als bei uns. Es ist viel mehr Arsch in der Hose vorhanden und es gibt vor allen Dingen die westliche Sicht ist dort gut vertreten. Also es ist nicht so,
dass es gibt ein größeres Spektrum, nicht der Meinungskorridor ist nicht so
schmal. Viel härter, viel größeres Spektrum und es wird viel mehr auf den Punkt geredet, also viel mehr direkt. Also das heißt, die verlogenste Form haben, glaube ich, die Amerikaner entwickelt mittlerweile mit ihrer Art von Berichterstattung. Also von dem konkret, wenn man es anguckt, ist Russland aus dieser Sicht zum Beispiel, und es gibt Wahlen, also sozusagen...
Nochmal konkret, ist es eine Demokratie Ihrer Meinung nach?
Natürlich, natürlich.
Also keine Diktatur?
Nein, man kann mit autokratischen Formen, aber das ist immer so, wer beurteilt wen? Das ist sozusagen, Mafia-Boss sagt, der Mann hat aber Äpfel geklaut. Ja. Das ist so, wenn wir jetzt darüber reden, bei uns ist...
Von welchem Standpunkt gehe ich aus?
Ich frage auch, wie konkret ist für Sie, Herr Mies, ist Russland Ihrer Meinung nach eine Demokratie?
Langsam. Die Frage geht mir schon wieder übers Ziel hinaus. Ich sage Ihnen auch, warum. Das heißt also, diese Frage darf ich doch nur stellen, wenn ich im vollen Bewusstsein bin, eine realisierte Demokratie zu haben. Wie komme ich dann auf die Idee, anderen irgendetwas vorhalten zu können? Wir haben doch hier auch nur eine Schein- und Fassadendemokratie. Genau. Wir leben in einer marktradikalen und vom Kapital diktierten Demokratie, in einer Kapitaldiktatur.
Ist die USA eine Demokratie?
Ich möchte gar hier einhaken, weil das gestern der Streit war. Kann ich diese Frage, die Sie stellen, kann ich dich einfach konkret fragen, ist das eine Demokratie, ohne über unseren eigenen Zustand zu reden, oder muss ich das zusammentun?
Das müssen Sie zusammentun, weil es sonst keinen Sinn macht, weil es sonst stinkend und verlogen ist und nichts anderes. Das heißt also, ich maße mir selber demokratische Grundsätze an, die letztendlich schon längst abgefrühstückt worden sind hier, und zeig auf den anderen mit dem Finger, du bist ja kein Demokrat. Hier wird so verlogen argumentiert, das ist einfach erschütternd. Das heißt also, wenn man
das ist
nämlich...
vom hohen Ross, ne? Also es ist
nur vom hohen
eine
Ross.
Interpretation vom hohen Ross. Und ich erinnere jetzt an Mahatma Gandhi, es ist wahrscheinlich ein echtes Zitat, der gefragt wurde, als er sich gewehrt hat, eben gegen den Apartheidstaat zuerst in Südafrika, wo er war, und dann in Indien. Und da wurde gesagt, was halten Sie denn, auch so eine Frage, was halten Sie denn von der westlichen Zivilisation? Und seine Antwort war, eine westliche Zivilisation wäre eine gute Idee. Ja, das ist sozusagen exakt das, kann man sagen.
Ich möchte, weil ich Sie als Journalisten auch hier habe, nochmal, weil wir jetzt gerade ein bisschen wunderbar, Butter bei die Fische, Ich habe diese Diskussion gestern auch genauso, ich habe auch so argumentiert, da hieß es nicht, also klassisches Beispiel, was viele vielleicht, wir reden darüber, was Operation Skripal zum ersten Mal, Giftgaseinsatz auf europäischem Boden, ja, und deswegen wird der Mann ausgeladen, alle weg. Und dann kommt aber Khashoggi und der darf aber trotzdem teilnehmen, ist unser Partner. Ist der Tiefenstaat auch, dass die öffentliche Meinung, dass das sind zwei Dinge, die was mit Mord zu tun haben oder mit versuchtem Anschlag und dass wir das aber trotzdem in unseren Köpfen akzeptieren, dass das vollkommen anders vermessen. Und ist das auch tiefer Staat, dass wir das glauben?
Es ist die Internalisierung bei dem Einzelnen von völlig verlogenen und verschobenen Kategorien.
Das Herstellen dieser Art von öffentlichen Meinung.
Hier wird etwas als Demokratie bezeichnet, was überhaupt keine ist. Ich habe ja vorhin gesagt, diese Transformationsprozess der letzten 30 Jahre von einer leidlich funktionierenden parlamentarischen Demokratie zur aktuellen Pseudodemokratie, Fassadendemokratie und Marktradio, wie die Merkel hat es ja selber gesagt, nicht, hat gesprochen von der marktkonformen Demokratie. Eine marktkonforme Demokratie ist Bullshit, die gibt es überhaupt gar nicht. Weil das ein Widerspruch in sich selber ist.
Wer beherrscht wen ist die Frage.
Ja, natürlich.
Also von der Verfassungsrecht her hat die Wirtschaft nicht die Demokratie, hat nicht marktkonform zu sein, sondern umgekehrt, die Wirtschaft hat demokratiekonform zu sein.
Die Menschen befinden sich darüber, wie die Wirtschaftsstruktur zu sein hat. Und das ist doch alles Bullshit, funktioniert doch alles gar nicht. Ich sage, die letzten 30 Jahre waren nichts anderes als ein veritabler Langzeit-Coup d'État, der gelaufen ist. Das heißt also, wir haben formal noch funktionierende demokratische Strukturen. Real haben die Bürger eigentlich gar nichts mehr zu bestellen, weil auch die herrschenden Parteien vollkommen nivelliert sind in ihrer wirtschaftspolitischen Ausrichtung. Die sind ja gleich. Sie können doch nachher, ist doch völlig egal, in welcher Regierungskonstellation die sich nachher zusammenfinden.
Würden Sie sagen, die Grünen und die AfD haben eine ähnliche DNA?
Na natürlich, sie haben eine ganz ähnliche, wenn nicht gleiche wirtschaftspolitische Grundausrichtung. Keine Frage.
Da geht es nur um die Klima-AfD bezeichnet. Ja. Also das heißt, ich bin ja ein...
Sie sind Gründungsmitglied, sage ich mal.
Ja, ich kenne Gründungsmitglieder, erkannte Gründungsmitglieder von den Grünen. Ja. Aber sozusagen jetzt, aber ich kann es auch andersrum. Ich habe vorhin das erzählt von dem Auto. Das heißt, ich sage solche Sachen, weil wenn Sie jetzt gehen in die Rundfunkanstalten, dann sollten Sie gucken, ob man so einen Unfall wie Susurluk auch hinkriegt mit Leuten aus dem Geheimdienstmilieu und den Medien. Es würde nämlich auch funktionieren. Ja. Gehen Sie davon aus, dass solche Unfälle hypothetisch genauso möglich wären, weil es diese Verbindung auch dort gibt. Also das heißt, es ist auch klar, wenn Sie das verstanden haben, wie es funktioniert, ist es klar, dass wenn in einem Apparat ein paar Leute übrig lassen wird, die ab und zu gegen den Stachel lecken dürfen, damit man sich den
auf Eindruck... Auf die beziehen kann, guck mal, man kann doch bei uns...
Man kann doch sagen, was und so weiter, aber man muss es natürlich im Großen kontrollieren. Das ist die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt. Wenn man das verstanden hat von unten nach oben, dann wird es eben nicht so sein, dass man das sagen kann. Und das wäre eine Forderung jetzt in meinem Bereich, also das heißt im Journalismus, dass man sagen muss, wir haben die Aufgabe, solche Sachen aufzuklären. Und das Schlimme ist eben, dass heute, wenn Watergate heute passieren würde, würden Woodward und Bernstein in einem Hochsicherheitsgefängnis wegen Verstoß gegen die Bewährungsbedingungen verschimmeln.
Ja, oder hätten Sexskandal.
Und es gäbe Beifall aus der Chefredaktion vom ZDF dafür, dass man den Rechtsstaat durchgesetzt hat. Da sind wir hingekommen. Das war noch anders, als ich angefangen habe zu arbeiten.
Wir nehmen Dissidenten aus den anderen Ländern nur zu uns auf, wenn sie nicht unsere Dissidenten sind.
Wir haben Dissidenten jetzt. Früher gab es in der Sowjetunion Dissidenten, jetzt haben wir Manning, wir haben Snowden. Das ist eine Umkehrung davon und es sieht sozusagen die Leute, die im Rahmen der Macht mitreden und im Rahmen der Macht
die werden hofiert
und das ist die Struktur, die hier rauskommt. Das ist nicht nur tiefer Staat. Also ich würde ihn vielleicht etwas enger fassen dabei, aber diese Machtstruktur ist das, worum es geht und sind wir in der Lage, das Versprechen der Demokratie ist ja, ich wähle ab und weil es mir nicht gefällt und es gibt eine andere Herrschaft, darum geht es. Ist das noch möglich? Unter diesen Umständen nicht.
Nein. Ja, obwohl man mich so nicht versteht, ich kann ja nicht jemand abwählen, der gar nicht zur Wahl steht. Ja. Trotzdem zum Schluss noch mal etwas für uns in Deutschland natürlich noch mal eine, ich nenne es mal die große vertane Chance ist, 89, wir reden immer gerade über die 2, ist ja gerade die Zahl, die wir haben, die einen wollen 2% Aufrüstung, die anderen gehen auf die Straße wegen 2 Grad, wahrscheinlich sammelt man Geld für 2%, was man in 2 Grad packt oder umgedreht. Ist die Situation, in der wir im Moment sind, dass wieder Feind Bildkonstrukte Russland, NATO-Osterweiterung, Aufrüstung. Befinden wir uns in einer Situation, die gefährlich ist?
Ich würde sagen, die Situation ist gefährlich, die bleibt auch gefährlich. Und vor allen Dingen muss man eben sehen, dass die Grundvoraussetzungen ja immer weiter geschaffen werden. Das heißt also, wenn ich zum Kriege bereit sein will, muss ich rüsten. Und genau das machen Sie. Sie wollen immer weiter rüsten. Sie haben PESCO aktiviert seit Dezember 2017. Alles war schon kodifiziert im Lissabon-Vertrag. Man stelle sich mal vor, einen Vertrag innerhalb einer Staatengemeinschaft, die sich als Friedensgemeinschaft begreifen sollte, als Völkergemeinschaft europäische, schreibt sich in diesen Vertrag rein die Notwendigkeit zur ständigen Aufrüstung. Da sehen Sie doch schon, was das für ein krankes Konstrukt ist. Das heißt also, man will im Grunde genommen schon in eine völlig neue Powerstruktur, wie die sich nachher dann tatsächlich herauskristallisiert, ob die NATO bestehen bleibt, ob sie nicht bestehen bleibt, wahrscheinlich bleibt sie bestehen, ich weiß es nicht. Aber Sie sehen, die wollen ja gar keinen Frieden. Sie investieren auch nicht in Frieden. Es wird nicht in Friedensbildung investiert. Es wird in Kriegspropaganda investiert. Und die herrschenden Medien machen ja beifallklatschend mit. Und es ist einfach nur noch verheerend.
Das heißt, Herr Mies, eine Kaste, zu der wir noch gar nicht gesprochen haben, ist in Deutschland sind es auch Juristen, dass in Karlsruhe 4 Richter bestimmen, dass wir es jetzt eben mit der NATO, mit einem Wertebündnis zu tun haben. Deswegen kann man auch mal den Angriffskrieg, das ist jetzt auch mit einem Widerstrich.
Ja, alles zusammen. Sie müssen ja sehen, wir haben genau, ich bin ja gar nicht dazu gekommen jetzt in dieser kurzen Zeit, wir haben ja auch einen Kollaps der Gewaltenteilung in dieser Zeit zu verzeichnen. Das heißt, die Exekutive wird immer frecher, immer unverschämter, immer dreister. Sie hat ja auch die Möglichkeit, darüber zu befinden und zu bestimmen, wie die Verwaltung zu funktionieren hat. Sie befindet darüber, wie viele Richterstellen da sind oder wie viele Richterstellen nicht da sind, ob sie noch zu ihrem Recht kommen, nicht? Wenn beim Richter die Aktenstapel bis unter die Decke wachsen, dann kommen sie eben nicht mehr zu ihrem Recht. So einfach ist das. Das ist alles gewollt.
Wie können wir als Bürger, wir sind ja in der Mehrheit, das wissen ja viele nicht, wie können wir das denn überwinden? Oder muss man sich...
Man muss sich erstmal schlau machen. Bevor man sich nicht schlau machen, bevor man immer nur eine Meinung hat, bevor man sich überhaupt ein bisschen, bevor man sein Gehirn erstmal angestrengt hat, dann kommt man ja nicht weiter. Bild dir eine Meinung, damit kommt man nicht weiter. Ja. Man muss erstmal ein grundsätzliches Fundament bei sich selber schaffen. Wir brauchen Diskussionsgruppen, wir brauchen Disputationsgruppen, wir brauchen auch aggressive, aber faire Diskussion und nicht irgendwie niedermachen oder wenn Sie haben eine Meinung und dann kriegen Sie von mir eine Morddrohung. Da sind wir doch mittlerweile angekommen in diesem Land.
Also ich wollte mal eingehen, was Sie sagten. Ich glaube, dass die Situation immens gefährlich ist. Was man daran sehen kann, wenn man 1989 als Stichpunkt nimmt, wo es also durch Gorbatschow, es war Gorbatschow, die Möglichkeit gehabt hat, auf 7000 Sprengköpfe zu kommen, wo die Mittelstreckenwaffen illegal geworden sind. Das waren Leistungen und von dort ist es kontinuierlich rückwärts gegangen. Es ist von dieser Atmosphäre, wo man sich vorstellen konnte, 89, dass die Atomwaffen vielleicht sogar erstens geächtet, zweitens minimiert und dann abgeschafft werden. Das lag im Bereich des Möglichen. Wir sind weit davon entfernt, es geht in die Richtung. Und da geht es darum, was muss man tun? Ich denke, man muss auch klar denken. Ja? Und ein Beispiel dafür ist, dass jetzt gerade zum Beispiel der Papst Franziskus hat gesagt, genau zu diesem Thema Nuklearwaffen, also das ist so, das ist ein Vorteil von dieser Kirche als altes Denkmuster. Die sind nicht eingebunden in diese Strukturen so sehr oder nur minimal, sage ich
mal. Ab und zu mal als Rattenlinie.
Die sind sozusagen von ganz woanders kommen die. Und der hat dann zum Beispiel ganz klar kam, dass die Nuklearwaffen sind nicht akzeptabel als Strategie und nur für eine gewisse Zeit, wenn daran gearbeitet wird, sie abzuschaffen. Da aber im Gegenteil gerade modernisiert wird und daran gearbeitet wird, den Einsatz zu ermöglichen, Stichwort Mini-Nukes, ja, wo man sagt, wir haben diese Mother of All Bombs und die ist doch gar nicht schlimmer als eine kleine Mini-Bombe, die dann Hiroshima-Stärke hat ungefähr. Ja. Es wird also daran gearbeitet.
Das ist eine Atombombe to go.
Deswegen möchte ich sagen, ich möchte ja viel radikaler werden. Wir müssten also an dieser Stelle tatsächlich auch sagen, also das ist ja, die spielen ja mit unserem Leben.
Das ist ein Menschheitsverbrechen. Das ist nichts anderes als ein Menschheitsverbrechen. Wenn unter Obama unter Obama sind die USA hingegangen und haben gesagt, wir modernisieren die strategische Triade und wir investieren im Laufe der nächsten 30 Jahre 1,2 Billionen, ich rede von 1,200 Milliarden, in die Modernisierung von ICBMs, Sea-Launch, Ballistic Missiles und Bomberflotte. Und in die, über die,
in wir sprechen die, über den Friedensnobelpreisträger, der hat das angewiesen.
Ja, ja, genau.
Also ausgesprochen.
So, und dann weiter, dieser ganze Irrsinn weiter übernommen von Trump, nochmal wieder eins draufgesetzt, bestärkt diesen ganzen Wahnsinn. Da sehen Sie, wohin die Reise geht. Das heißt, diese Psychopathen, diese Soziopathen an der Macht, anders bezeichne ich die nicht mehr, spielen mit dem Leben auf der gesamten Erde. Mhm. Und vor allen Dingen noch, sie saugen aus der Breite der Bevölkerung den Wohlstand ab, um das in die Vernichtung hineinzupumpen. Vor ein paar Tagen war noch eine Meldung, ich glaube auf den deutschen Wirtschaftsnachrichten, die bürsten so ein bisschen den Mainstream von der anderen Seite oder versuchen es. Schweizer Banken und Schweizer Rentenfonds haben in die Nuklearrüstung der USA über 8 Milliarden investiert. Das muss man sich mal reintun. Das heißt also, eigene Rentenfonds der Schweiz in diesem Fall investieren in die eigene Vernichtung. Wie bescheuert ist man eigentlich?
Das kann ich mir nur so erklären, dass den Schweizern die Rente ausgeht, deswegen wollen sie ein schnelles Ende. So kann ich mir das erklären.
Das ist natürlich, gibt doch diesen Satz von Lenin, ein Kapitalist ist jemand, der...
Der sich hängt sich noch am eigenen Strick auf, wenn er daran verdienen kann.
Jemand, den Strick verkauft, mit dem er am nächsten Tag aufgehängt wird. So ein bisschen
in die Richtung. Ja, das geht so in
aber
die
das
Richtung.
Ist, ist ja tatsächlich, also das, ich wollte das nochmal sagen, weil wir haben immer so eine Neigung, nett zu reden, aber wir müssten an solchen Stellen, also wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt gerade was dazu geschrieben, wir haben diese Sache mit den Nuklearwaffen, die seit 30 Jahren nur noch in die falsche Richtung geht, aber wir hatten Riesenchancen, es war wirklich eine Zeitenwende 89, wo so viel möglich gewesen wäre, es geht rückwärts, wir haben die zweite große Bedrohung für uns alle, das ist die Klimakatastrophe, die stetig steigend, aber langsam kommt. Und in beiden Fällen sind unsere politischen Strukturen, sowohl die nationalen als auch die internationalen, nachweisbar nicht daran, diese Sachen in den Griff zu kriegen. Im Gegenteil. Und wenn Sie das jetzt umgekehrt, wenn Sie als Arbeitnehmer, da haben wir uns dran gewöhnt, wenn wir nicht performen, werden wir entlassen. Aber diese Leute haben keine Angst davor, dass sie entlassen werden. Das sollten wir aber ermöglichen, dass wir sagen, ich will die ja nicht abschießen. Ja? Also sagen, weg. Also das heißt, machen wir vielleicht eine Insel, Tuvalu, wo der Meeresspiegel steigt, packen wir die Leute da drauf.
Ja, aber wenn die Wasser steigen, sind die auch weg.
Sie müssen entfernt werden aus den Machtpositionen. Und das, wir haben für an den ersten Teil, also das heißt, die Frage dieser nuklearen Geschichte ist die Sache, die jederzeit schiefgehen kann.
Ja.
Ich erinnere daran, gerade wieder eine kleine induktive Sache, 2013 kam raus, dass 1961 vier Wasserstoffbomben, nachdem eine B-52 in der Luft zerbrochen war, die waren in Flatspin, also in Strudeln geraten, sanken vier Wasserstoffbomben an ihren Fallschirmen auf die USA runter. Und eine, da hatte von den vier Sicherungsmechanismen, hatten drei versagt. Nur noch der vierte, ein einfaches Relaisschalter, hat uns also getrennt von einer Atombombe, die 260 Mal so stark wie Hiroshima gewesen wäre, die Ostküste der USA verstrahlt, bis auf mehrere Generationen hätte.
Und die man wahrscheinlich den Russen in die Schuhe geschoben hätte, um dann den Zweischlag zu ermöglichen.
Stellen Sie sich vor, die Explosion, was wäre passiert? Man hätte das als russischen Angriff erstmal bezeichnet.
Ja.
Wir stehen ja, vor dieser Sache stehen wir jeden Tag. Daran haben wir uns absurderweise gewöhnt, dass wir so gehalten werden. Also das heißt, im Angesicht der
Die meisten Menschen wissen doch da gar nichts drüber.
Und die andere Sache ist die, sozusagen mit der Klimakatastrophe, die langsam läuft und da wird halt weiter gefeuert, es wird weiter, genauso müsste dort umgesteuert werden, in beiden Fällen nicht. Und irgendwann, aus meiner Sicht, muss man dann sagen, es darf keinen Gehorsam mehr geben angesichts solcher Strukturen.
Nein. Ich möchte trotzdem noch mal zum Ende des Gesprächs, Sie haben uns ein bisschen mehr Zeit gegeben, vielen Dank dafür, noch mal zurückkommen. Menschen, die das jetzt zum ersten Mal hören, also der klassische KenFM oder Buchkomplizenkunde, der hat das alles schon mal so ähnlich gehört, auch detailliert, Sie waren ja schon mehrfach auch bei uns im Gespräch. Wo kann der sich denn schlau machen? Er kann natürlich jetzt zu Spiegel gehen, zur Zeit gehen, aber wo kann der sich denn schlau machen, um sich da reinzuarbeiten, ohne depressiv zu enden? Das bringt ihm ja auch nichts, er muss ja über den Tag kommen. Wo kann er sich schlau machen?
Also es gibt so grandiose Internetauftritte, unterschiedlich in Deutsch, aber die meisten sind eben in englischer Sprache. Am schlimmsten sieht es in den USA aus, gesellschaftlich von der gesamten Entwicklung. Deshalb sage ich, haben die auch die härtesten Kritiker.
und haben auch die fantastisch, die besten Internetauftritte, auch in der Breite, in der Vielfalt enorm. Haben wir so in Deutschland nicht. Wir haben tolle Auftritte wie KenFM, wir haben viele andere auch.
Nach Dankselben, Rubicon und so weiter.
Ja, genau. Alles, ja. Aber nicht in dieser Tiefe und in der Breite. Aber wenn wir einfach mal jetzt mal den Ball etwas flacher halten und sagen, wo kann man sich informieren, dann fangt mal an, euch auf diesen Plattformen zu informieren.
Nachdenkseiten müssen wir noch
erwähnen. Nachdenkseiten auch noch, selbstverständlich. Ja, es gibt auch noch andere. So, und da wird ja schon so viel publiziert, das kann man gar nicht. Als Vollzeitleser können Sie es schon gar nicht schaffen.
Man sollte das vielleicht auch nicht nur zu sich nehmen,
nicht
diese Bücher,
dann wird man ja depressiv. Schlecht. Also ja. Man sollte ja auch an der eigenen psychischen Gesundung irgendwie festhalten.
Uns fehlen eigentlich, und das ist auch dieses, es ist ja, was jeder weiß, es ist ein Unterschied, ob man, wenn man jemand das erklärt, lernt man es besser, als wenn man es erklärt bekommt. Ja. Das ist so eine Merkwürdigkeit. Ja. Also was unbedingt fehlt, was ich noch wichtiger fände, als zu sagen, also ich kann das sagen, das sind zum Beispiel Nachdenkseiten, das ist Jimmy Dore, das ist die Anstalt, das ist ja auch sozusagen grandiose Aufklärung jedes Mal. Auch die Komiker in den USA wie Jimmy Dore sind mit die besten, oder Minpress News oder Consortium News, Democracy Now, Who What Why, der Off Guardian in England.
Mint Express.
Minpress News ist USA. Es gibt wieder, und das in Deutschland, also sozusagen ist es ja, ist auch klar, aber was eigentlich fehlen würde, ja, ist, dass sowas, früher gab es also im Bürgertum die Salons, ja, dass man sich getroffen hat und geredet hat über solche Sachen.
Gründet Salons.
Das wäre für mich eine Sache, frage ich mich, warum es nicht, und zwar so, dass eben dialogisch, auch nicht, ich halte ja Vorträge, es macht mir Spaß und wenn es den Leuten, die zuhören, auch gut, aber wichtiger wäre, dass eben dieses selber machen, weil man kapiert, wenn man jemand Schreinerei beibringen will, dann muss er ans Holz ran. Ja? Wenn jemand Karate lernen will, muss er das machen. Das lernt man nicht aus Büchern.
In progress.
Und wenn man denken will, muss man es selber machen.
Ja? Herr Pohlmann, Herr Mies, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es gibt noch einen Lichtblick. Gestern zum Beispiel ist mir das zweimal passiert, kam hier ein Geschichtslehrer aus Hessen und aber auch aus Bayern, hat gesagt, ja, in der Geschichte gucken Sie immer KenFM und da wird darüber diskutiert mit den Schülern. Soweit ist es bereits gekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und verweise nochmal auf dieses Buch, Der tiefe Staat schlägt zu. Verschiedene Autoren schreiben darüber. Ihr Buch ist ja in der Mache, aber auch Ihre Filme kann man sich hier anschauen.
Ja, Herrhausen im Auftrag der Eliten.
Genau.
Und möchte nochmal angeben, ich kann den Fall aufklären. Das heißt aber nicht, dass man die Täterseite aufklärt, heißt nicht, dass man ihn verstanden hat.
Mhm. Ja. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie sich hier auf die Bühne bewegt haben und rate dazu, sich mit diesen Themen intensiv zu beschäftigen. Ja. Zwischendurch auch mal was anderes machen, so depressiv. Und das bringt uns allen überhaupt nichts. Und für alle, die es im Netz sehen und sagen, ich möchte das hier besuchen, wir sind hier Halle 3.0, Stand A20. Und das ist übrigens der Trailer, den wir extra dafür gebaut haben.